Also das ist jetzt, das muss ich euch sagen, das war jetzt mega schön gewesen. Das hat mir jetzt mega, mega gefallen. Das Anspiel war schon absolut der Hammer gewesen. Kann man euch buchen? Euch würde ich gerne mal buchen. Ich weiß nicht, ob die Walliser euch verstehen würden, aber es war super, super cool gewesen. Merci viel, viel mal. Und auch das Lied. Ich denke, das ist so etwas Wichtiges, dass man einfach die Worte nicht vergessen. Lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet. Und lasst uns diesen Monat wirklich ganz, ganz fest das vor Augen haben. Nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern macht euch Mut, auch wenn ihr draußen seid, wenn ihr dort Felder fahrt, wenn ihr Bauern seht, die erntet, wenn ihr Äpfelbäume seht mit so vielen Äpfeln dran, denkt an das und dann sagt Gott wirklich auch Danke. Weil uns geht so, so gut. Einer, der es nicht so gut hatte, von dem möchte ich euch erzählen, und ich weiss nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, der Ernest Gordon. Ich weiss nicht, ob euch der Name etwas sagt. Der Ernest Gordon ist ein Schott und er war Mitglied von der Royal Air Force und er hat im Zweiten Weltkrieg in Südostasien gekämpft für England und ist mit seiner Einheit in japanische Kriegsgefangenschaft geraten. Er hat dann später seine Erlebnisse, die er hatte, in dieser Kriegsgefangenschaft aufgeschrieben, aufgeschafft, hat ein Buch darüber herausgegeben und er beschreibt in dem Buch, in seiner Lebensgeschichte, wie er während seiner Gefangenschaft ganz schwer krank geworden ist. Er ist abgemagert bis auf Knochen, er ist plagt worden von höherem Fieber. Er hat keine Kraft mehr aufzustehen. Und ihm ist klar geworden, das, was ich habe, das ist Diphtherie. Und ich werde ziemlich sicher an dem sterben. Und er schreibt, es war mir gleich gewesen. Es hat mich nicht mehr gekümmert. Es war mir total egal gewesen. Während der Gefangenschaft haben sich nämlich die alliierten Gefangenen in richtige Barbaren verwandelt. Sie haben einander, ihr müsst euch vorstellen, die Männer, die hier gefangen waren, die haben einander das Essen weggestohlen, das verteilt worden ist. Sie haben diejenigen von ihnen, die gestorben oder am Sterben waren, haben sie ausgeraubt. Sie haben um Essensreste gekämpft. Und Bewacher, die natürlich das Essen verteilt haben, die haben ganz bewusst kleine Portionen ausgegeben, damit man für sich selber abzweigen kann. Es war so ein richtiges Dschungelgesetz. Einfach der Stärker frisst den Schwächer. Das war so bis zu dem Tag, wo zwei neue Soldaten ins Camp auf die Dschungelkreiser, hat das Camp Kreiser gebracht worden sind. Die waren auch krank, die waren auch schwach. Aber die haben sich geweigert, sich wie Barbaren zu verhalten. Im Gegenteil haben sie angefangen, ihre Mahlzeiten mit denen zu teilen, die noch schwächer waren als sie. Sie haben sich freiwillig für zusätzliche Arbeiten gemeldet, zum Wohl der anderen gefangen. Sie haben Ernest Gordon seine Geschwür gepflegt, sie haben seine Muskeln, die mittlerweile völlig atrophiert waren, haben sie angefangen zu massieren und wieder aktivieren. Und sie haben das erste Mal seit 6 oder 8 Wochen haben sie entbadet. Die zwei Gefangenen, die zwei Männer haben den Mann gebadet. Und der Gordon sagt, langsam ist meine Kraft zurückgekommen, aber was viel wichtiger ist, meine Würde ist langsam wieder zurückgekommen. Und die Barmherzigkeit von diesen beiden neuen Soldaten, die ist ansteckend worden. Wo der Gordon wieder gesund war, hat er selber angefangen, sich um Kranke zu kümmern, seine Mahlzeiten zu teilen, hat sogar ein paar von seinen letzte Besitztümer, die er hatte, hat er anderen abgegeben, die es nötiger hatten als er. Und andere Soldaten haben auch angefangen, ihr Verhalten zu verändern. Sie haben angefangen, Barmherzigkeit zu leben. Und Stückchen für Stückchen hat sich das Camp, das Gefangenencamp, die Hölle, angefangen zu verwandeln. Der Umgangston ist besser geworden. Statt Selbstsucht und Egoismus ist plötzlich Opferbereitschaft da gewesen, und die Soldaten haben angefangen, Gottesdienste abzuhalten. Und sie haben sich entschieden und haben gesagt, wir wollen danken für das, was da ist. Wir wollen nicht jammern über dem, was uns fehlt. Wir wollen Gott danken sagen für das, was er uns gegeben hat. Der Ernest Gordon ist 20 Jahre nach diesen Ereignissen Kaplan in der Princeton University gewesen und er hat dort die Veränderung in dem Camp beschrieben. Und er hat dann Folgendes gesagt in diesem Anspruch, den er dort gehalten hat. Er hat gesagt, noch immer war der Tod unser täglicher Begleiter, daran gab es keinen Zweifel. Aber wir sind befreit worden von seiner zerstörerischen Kraft. Selbstsucht, Hass und Stolz waren lebensfeindlich, Liebe, Opferbereitschaft und Glaube hingegen waren lebensförderlich. Es waren Geschenke Gottes an uns. Der Tod hatte nicht länger das letzte Wort in Chiangrai. Ganz eine eindrückliche Geschichte, was da passiert in einer Gruppe von Leuten. Aber man muss nicht erst in ein Kriegsgefangenenlager suchen, wenn man Selbstsucht, Hass und Stolz finden will. Wenn ihr Selbstsucht, Hass und Stolz finden will, dann geht ihr mal in ein Altersheim. Dort findet ihr da genau gleich. Ihr findet da auch im Schlafzimmer von den Namen Ehepaar. Ihr findet da sogar in einer Gemeinde und in einer Kirche. Das Gesetz vom Dschungel findet sich überall. Das Gesetz, das sagt, jeder ist sich selbst der Nächste. Nimm so viel, wie du kannst mitnehmen. Nur die Besten überleben. Und vielleicht bist du im Moment gerade total konfrontiert mit einer Situation, wo du merkst, die Lebensphilosophie, die vergiftet dein Dasein komplett. Wo du spürst, das habe ich ganz fest übernommen für mich selber. Ihr kennt ja eines der besten Gebete, die es gibt, oder? Ich, mich, meine, mir, Herrgott, segne diese vier. Ja? Ich, mich, meine, mir, Herrgott, segne diese vier. Und wenn die vier Personalpronomen, ich, mich, meine, mir, wenn die deinen Wortschatz bestimmen, wenn die deinen Alltag bestimmen, dann stehst du ganz fest in der Gefahr, dass das Gesetz vom Dschungel langsam in dein Leben hineinsinkt. Meine Karriere, meine Träume, meine Sachen. Ich will, dass es nach meinem Kopf geht. Es muss so laufen, wie ich finde. Ihr kennt das alle. Vielleicht erlebst du aber auch, wie andere in deinem Umfeld dir gegenüber so handeln. Wie du merkst, andere, die handeln an mir so. Ich bezogen, egoistisch. Es geht nur noch um Seien und nicht mehr um mich. Dann weisst du, wie erdrückend das sein kann. Dass da ein Reis sein kann, der einem verdrückt. Und ganz schnell steht man in der Gefahr, dass man sich sagt, dem zahle ich es jetzt genau gleich heim. Dem, der mir so begegnet, dem gebe ich gerade um. Was du brauchst, das ist das Gleiche, was David gebraucht hat in seiner Lebenssituation, die er da erlebt hat. Was du brauchst, ist ein Abigail, der in dein Leben hineintritt und dir hilft, dass du deinem Nabal, dem, der dir eben so dschungelmässig begegnet, dass du dem richtig kannst entgegenstehen kannst. Die Geschichte von David, die findet ihr im ersten Buch Samuel, Kapitel 25. Und die von euch, die sie nicht gelesen haben, ist nicht schlimm. Ich erzähle euch die Geschichte im Verlauf der Predigt. Aber lasst euch mit hineinnehmen in die Situation. Da kommt zuerst einmal einer vor, der heisst Nabal. Und solche Nabals gibt es in unserem Leben auch. So Nabals, wie der David dann erlebt hat. Die Abigail war eine Frau, die zur Zeit von David gelebt hat. Und sie war verheiratet mit dem Nabal. Nabal bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Depp. Dummkopf. Ich weiss auch nicht, was da für Eltern waren, die den Namen ausgesucht haben. Es hat ja in Deutschland einmal Eltern gegeben, die ihr Kind Pumuckl taufen wollten. Das ist dem verboten worden, Gott sei Dank. Aber ich glaube, diesen Eltern hätte man auch verbieten, dass man dem den Namen Depp oder Dummkopf gibt. Ich weiss nicht, ob er so geworden ist, weil er so geheissen hat. Oder ob er so geheissen hat, weil er tatsächlich so war. Aber ich könnte euch vorstellen, als eine Art Saddam Hussein von der damaligen Region. Der Nabal hat Rinder und Schafherden en masse und ist stolz darauf. Sein Weinkeller ist immer voll. Am liebsten fährt er so mit der ganz grossen, dicken Stretch-Limousine. Fährt er am liebsten rum. Er hat Logenplätze im Fußballstadion, einen eigenen Privatjet. Ab und zu verbringt er seine Wochenende damit, an irgendwelchen Pokerrunden, um ganz viel Geld zu spielen. Und er ist immer begleitet von einer Truppe von Sicherheitsleuten, wo jeder Einzelne so breit ist wie der Arnold Schwarzenegger im Doppelpack. So müsst ihr euch den Mann vorstellen. Immer ein höhnisches Lachen auf den Lippen, immer eine dicke, fette Zigarre zwischen den Zähnen. Ganz mühsam. Jetzt hoffe ich, niemand von euch raucht Zigarren. Sonst habe ich wieder ein Ei gelegt heute Morgen. Also, der Nabal. Lasst mal, was die Bibel über ihn sagt. 1. Samuel 25, Vers 3. Dort steht, Nabal aber war roh und boshaft in seinem Tun. Und er war ein Kalebiter. An einer anderen Stelle heißt es, in Vers 17, Nabal ist ein so bösartiger Mensch, dass man nicht mit ihm reden mag. Der Nabal ist so ein Dschungeltyp. Einer, der gelernt hat, wie man sich verhält, da hat er gelernt im Zoo. Es ist niemand, wo er nicht mit ihm streitet. Keine Beziehung, die er nicht zerstört hat. Nabal, seine Welt dreht sich um eine einzige Person. Wisst ihr, um wer? Um sich selber, um den Nabal. Er schuldet niemandem irgendetwas. Und beim Gedanken, dass er mit irgendjemandem etwas teilen soll, lacht er sich schief und krumm. Wenn der Nabal heute Morgen bei uns im Gottesdienst wird hocken, wenn er im Oktober bei uns im Gottesdienst wird hocken und wird hören, wir feiern Erntedank einen ganzen Monat lang und wir wollen von dem, was Gott uns schenkt, teilen, der Nabal würde ein Salto machen und würde sich kaputt lachen. Und würde sagen, leck, sind ihr dumm. Ganz besonders lacht er sich einen Schranz, wenn es darum geht, mit dem David etwas zu teilen. Der David spielt zu dieser Zeit so eine Art Robin Hood in der Wüste. Er und seine 600 Soldaten beschützen die Bauern und die Hirten vor den Beduinenbanden, die immer wieder auf Raubzug waren. Kennen ein paar von euch den alten Western, die glorreichen Sieben? Kennen ihr den noch? Die, die ihn nicht kennen, den muss man fast gesehen haben. Das ist fast einer, den man mal gesehen hat. Die glorreichen Sieben. Stellt euch den David vor mit seinen 600 Leuten. Das war denen ihren Job. Die Dörfer, die immer wieder überfallen werden, zu beschützen vor diesen Beduinenvölkern, die eben kommen und die Ernte kaputt machen. In Israel hat es keine Polizei gegeben, keinen Heimatschutz, kein Militär. Das hat es alles nicht gegeben. Und so ist die Nachfrage nach Schutz extrem gross gewesen. Und der David und seine Leute tragen dem Bedürfnis Rechnung. Sie bewachen die Gegend mit solchem Erfolg, dass ein vom Nabal seinen Hirten über den David sagt, Vers 16, David und seine Männer sind wie eine Mauer um uns her gewesen, bei Tag und bei Nacht. Und all die Tage waren sie bei uns, waren sie in unserer Nähe, als wir die Schafe Nabals weideten. Eine Gegend, zwei Bullen. Der David mit seinen Leuten, der Nabal mit seinen Leuten. Und es ist eine Frage der Zeit, bis die zwei aufeinandertreffen. Wie zwei dicke, fette Ehringer Kühe. Wie zwei Kampfkühe. Und nach der Ernte braut sich das Unwetter zusammen. Nachdem nämlich die Schäfchen geschoren sind und man die Ernte eingebracht hat, kommt der Moment, wo man gemeinsam feiert. Da gibt es frisches Brot, da gibt es Lamm, da wird Wein aufgestellt. Und alle dürfen von den Früchten der Arbeit geniessen. Und genau da ist es, wo der Nabal in unserer Geschichte mit seinen Leuten auch macht. Er feiert ein riesen Fest und tischt von den Früchten vom Jahr auf. Und wo der David von dem Fest hört, wo der David hört, die Bauern feiern jetzt ein grosses Fest über ihrer Ernte. Was sagt er sich da? Der David sagt sich, da sollten wir eigentlich auch eingeladen sein. Wir haben zwar nicht auf den Feldern gearbeitet, aber wir haben doch denen geholfen, haben die beschützt, haben die bewacht. Wir haben für die Sicherheit der Tiere und der Täler garantiert. Wir haben auch ein Stückchen vom Kuchen verdient. Und der David schickt seine Leute mit einer Botschaft zum Nabal, Vers 6 bis 9, und lässt ihm Folgendes ausrichten. Lebe lange, sagte David, Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was dein ist. Ich habe gerade gehört, dass du Schafscherer bei dir hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste ist von ihnen vermisst worden, all die Tage, die sie in Karmel gewesen sind. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Lass die Leute in deinen Augen Gunst finden, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib nun deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Lass Nabal, wir haben die ganze Zeit gearbeitet, wir haben aufgepasst auf deine Sachen, du kannst deine Hirten fragen. Meine Soldaten haben nie einfach so ein Lamm genommen von deinen Leuten und haben das geschlachtet. Solange es Bienen nicht waren, obwohl sie vielleicht damals ihren Hunger hatten. Da haben sie nicht gemacht, du kannst es fragen. Und jetzt ist doch das grosse Fest. Wir wollen da gerne kommen. Dürfen wir. Hört, was der Nabal zur Antwort gibt. Vers 10 und 11. Wer ist denn schon David? Und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es viele Knechte, die alle ihren Herren davonlaufen, ein jeder seinem Herrn. Und ich sollte mein Brot, mein Wasser, mein Geschlachtetes, das ich für meine Scherer geschlachtet habe, nehmen und es Männern geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind? Geht's eigentlich noch? Spinnst du? Ich sollte etwas teilen von dem, was ich da erarbeitet habe mit dir, mit dem David? Sicher nicht. Ich bin doch nicht blöd. Überhaupt, sagt der Nabal, überhaupt, wer ist denn schon der David? Ich weiß nicht einmal, wer da ist. Den kenne ich gar nicht. Da ist sicher auch einer, der einfach seinem Herrn davongerannt ist. Ein Vagabund. Ein davongerannter Sklave. Und wo der David die Botschaft mitteilt überkommt von seinen Leuten, da muss man ihm das nicht zweimal sagen. Der David sagt, aufsatteln, aufsteigen, jetzt geht's los. Vers 13. Da sagte David zu seinen Männern, es gürte sich jeder sein Schwert um. Und jeder gürtete sich sein Schwert um. Und auch David gürtete sich sein Schwert um. Und sie zogen hinauf hinter David her, etwa 400 Mann, während 200 beim Tross zu Hause blieben. 400 Mann sind unterwegs. Die Augen glitzern, die Nasenflügel zittern, das Testosteron ist in Wallung. Und der David und seine Leute, die reiten runter zum Nabal, zu dem Depp, zu dem Dummkopf, dem Stinktier, wo wahrscheinlich gerade mit seinen Kumpel am Bier trinken und am Feiern ist. Und der David sagt, fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Menschen in der Wüste gehört, sodass nicht das Geringste vermisst wurde von allem, was er hatte. Und er hat mir Gutes nur mit Bösem vergolten. So tue Gott den Feinden Davids. Und so füge er hinzu, wenn ich von allem, was Nabal gehört, bis zum Morgen einen übrig lasse, der männlich ist. Der David zieht los und hat ein klares Ziel. Umgehen, abschlagen, reinhauen, einem Nabal zeigen, wo der Bartli den Most holt. Da ist Wilde Westen im Nahen Osten. Da ist Wilde Westen im Nahen Osten. Und jetzt plötzlich in dieser ganzen Szene, in dieser ganzen Geschichte, erscheint die Schönheit auf der Bildfläche. Es ist wie wenn eine Blume plötzlich ihren Kopf in der Wüste erhebt. Wie wenn ein Schwan landet, mitten unter Geier. Plötzlich ist die Luft erfüllt von einem süßen Parfüm und Abigail, die Frau vom Nabal, taucht auf. Und man kann sich das fast nicht vorstellen, aber im gleichen Mass, wie der Nabal brutal und gemein war, im gleichen Mass ist seine Frau, so heisst sie in der Bibel, 1. Samuel 25, Vers 3, schön und weise. Ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade eine Ehepredigt geschrieben und da habe ich mich wieder durch ich so Geschichten durchgescrollt und durch Ehewitz durchgescrollt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von dem Mann, der mit seiner Frau zusammensitzt am Morgentisch und er liest gerade Zeitung und liest wieder in der Zeitung, dass irgendein Sportler ganz eine hübsche Frau ergattert hat. Und dann sagt er zu seiner Frau, also da ist ja schon kaum zum Glauben, dass immer die dümmsten, blödsten Männer die schönsten Frauen haben. Und sie sagt zu ihm, danke Schatz. Da könnte Nabal und Abigail gewesen sein. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Wirklich, im gleichen Mass, wie er brutal und gemein und eben dumm ist, im gleichen Mass, sagt die Bibel, ist Abigail schön und weise gewesen. Und Abigail lehrt uns auf eine unglaubliche Macht versöhnliche Worte in so einer Nabal-Situation haben. Abigail ist nicht nur schön, sie ist auch intelligent. Nicht, dass ich das ausschliessen würde, aber bei ihr kommt einfach beides zusammen. Sie hört, wie ihren Mann auf die Anfrage von David reagiert, da tritt sie sofort in Aktion. Ohne ihrem Mann etwas zu sagen, packt sie Geschenke zusammen. Und sie reitet los, dem David entgegen, um ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. Wo der David und seine Männer aus dem Tal rausreiten, steht sie schon da. Und sie ist bewaffnet mit 1. Samuel 25, Vers 17, Zitat, mit 200 Broten, 2 Schläuchen Wein, 5 zubereiteten Schafen, 5 Maß Röstkorn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. 400 Mann halten ab. Man sagt, eine schöne Frau, die kann dazu führen, dass ein Mann anhaltet und den Kopf dreht. Eine schöne Frau, die gut kochen kann, die kann machen, dass 400 Mann anhalten und umschauen. So war das bei ihr. Die einen schauen auf die Frau, eine gut aussehende Frau, die auch kochen kann, die bringt eine Armee zum Stillstand. Die anderen schmecken einfach das Essen. Und Abigail ist nicht dumm, sie weiss, wie wichtig der Moment ist. Und sie weiss, ich bin die letzte Barriere zwischen dem David und meinem Mann, meiner Familie. Und so fällt sie zu den Füßen von David nieder und sagt: Auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld. Lass doch deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd an. Sie verteidigt den Nabal nicht, sie gibt zu, mein Mann ist ein furchtbarer Kerl. Sie bittet nicht um Gerechtigkeit, sondern sie bittet um Gnade und sie ist bereit, die Schuld auf sich zu nehmen. Vergib doch deiner Magd die Anmaßung, sagt sie, Vers 28. Sie bringt ihre Geschenke zum David und sie bewahrt ihn davor, in Blutschuld zu geraten. Ihr müsst euch das vorstellen. Der David, der letzten Sonntag noch gesagt hat, ich weigere mich, dem Saul etwas anzutun. Der Herr richte zwischen mir und dir. Mögt ihr euch erinnern an letzten Sonntag? Der Herr richte zwischen mir und dir. Der David ist heute an einem ganz anderen Punkt. Heute sagt er, für wahr, wenn ich bis am Abend auch nur einen übrig lasse, der männlich ist, vom David seinen, vom Nabal seinen Leuten. Der ist so aufgebracht, so durcheinander, so wütig. Und Abigail weiss, ich muss eingreifen. Und ihre Worte bringen den David zum Schmelzen wie Butter in der Sonne. Und der David sagt, Vers 32, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. Gepriesen sei deine Klugheit und gepriesen seist du, dass du mich heute davon abgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen. Aber so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun. Wenn du mir nicht eilends entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Und dann heißt's: Und David nahm aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sagte zu ihr: Zieh in Frieden hinauf in dein Haus. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Angesicht wieder aufgerichtet. Der David geht zurück in sein Heerlager. Abigail geht zurück zum Nabal. Der ist in dem Moment viel zu betrunken, der ist sturzbetrunken, als dass sie ihm die Situation erklären könnte. Aber am nächsten Morgen erzählt sie ihrem Mann, wie nah der David ihrem zuhause und darum auch seinem sicheren Tod war. Und dann heisst es, und es geschah am Morgen, als der Rausch von Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau alles. Als er dies hörte, erstarb sein Herz in seiner Brust, und er wurde wie ein Stein, und es geschah nach ungefähr 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal, sodass er starb. Wo der David vom Tod vom Nabal gehört, und davon, dass Abigail wieder frei ist, ist das Erste, was er macht, dass er Gott Danke sagt, und das Zweite, was er macht, ist, dass er der Abigail einen Heiratsantrag macht. Wenn ein Mann das macht, nach einer Begegnung, einen Heiratsantrag, dann spürt er, liebe Frauen, dann wisst ihr, wann er für einen Eindruck hinterlässt. Wenn euer Mann nach dem ersten Treffen einen Heiratsantrag macht. Das muss wahnsinnig sein für den David, die Begegnung mit dieser Frau in der Wüste. Nicht nur ihre Schönheit und dass sie kochen kann, sondern vielmehr das Bewusstsein, die Frau hat mich bewahrt davon, in tiefe und grosse Schuld zu fallen. Ich bin unendlich dankbar, die Frau hat mich gerettet. Und so macht er einen Heiratsantrag, die Erinnerung lässt ihn nicht los an die Frau und sie sagt ja. Der David kommt statt einem Blutbad eine neue Frau über. Der Abigail statt einem brutalen, dummen Mann ein Held. Und wir, heute, wir lernen ein gewaltiges Prinzip. Versöhnliche Worte haben eine gewaltige Macht. versöhnliche Worte haben eine gewaltige Macht. Der Tag ist gerettet worden durch Sanftmut. Die Freundlichkeit der Abigail, die hat den ganzen Fluss von Zorn zum Versiegen gebracht. Demut hat grossen Einfluss und Entschuldigungen können Streit entwaffnen. Reue kann Wut entschärfen und Olivenzweige tun heute noch mehr gut als geschliffene Äxte. Im Buch der Sprüche heisst es, Sprüche 25, Vers 15, durch Geduld wird ein Gegner überredet und eine linde Zunge zerbricht selbst Knochen. Es gibt so viel, was man von der Abigail lernen kann. Wie viel ansteckende Kraft hinter Güte steht, wie viel Kraft eine sanftmütige Einstellung hat. Aber die grösste Lektion liegt darin, dass wir lernen, unsere Augen abwenden von unserem Nabal, von dem, was vielleicht uns mühsam kommt, und stattdessen, dass wir lernen, hinschauen auf die Abigail in unserem Leben. Und jeder von uns hat so einen Abigail. Damit meine ich jetzt nicht euren Ehepartner, die von euch, die verheiratet sind, den natürlich auch. Aber ich meine vielmehr das Bild, das hinter der Abigail steht. Die Abigail hat nichts von Jesus gewusst. Sie hat tausende von Jahren vor Christus gelebt. Aber trotzdem ist die Frau ein Bild, ein Sinnbild auf Christus hin. Sie hat tausende Jahre vor Golgatha gelebt, aber ihre Geschichte ist ein Bild auf Jesus. Schaut, die Abigail stellt sich selber zwischen David und ihren Mann. Die Abigail ist bereit, sich freiwillig für Nabal seine Sünden dran zu geben. Genauso hat Jesus im Himmel erlaubt, dass man ihn bestraft für dich und für mich. Für die Situationen, wo wir uns nabalmässig verhalten haben. Der Abigail, ihre Tat führt dazu, dass der David seinen Zorn weglegen kann. Und der Tod von Jesus führt dazu, dass Gott seinen Zorn über dein Leben weglegen kann. Christus hat dich vor Gottes Zorn bewahrt und du hast die Wahl. Du kannst entscheiden. Du kannst entweder auf deinen Nabal schauen oder du kannst auf die Güte von deiner Abigail, von deinem Jesus schauen. Dort, wo du Situationen erlebst, wo dir jemand herumkommt. Von Jesus heisst es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, er ist unser Mittler, der Gott und Menschen versöhnt und sich selbst als Lösegeld gab für jeden. Ein Mittler ist nichts anderes als jemand, der sich dazwischen stellt. Jemand, der dazwischen hineingeht. Und was hat Jesus anders da, als sich zwischen Gottes Zorn und unsere Bestrafung stellen? Jesus hat den Zorn Gottes auf sich genommen. So viel Güte hast du erlebt in deinem Leben, wenn du den Jesus angenommen hast. Etwas ganz Ähnliches ist im Dschungkai-Gefangenenlager passiert, wo der Ernest Gordon war. An einem Abend hat der japanische Wach gemerkt, dass von den Gefangenen eine Schaufel gefehlt hat. Eine Schaufel ist nach dem Arbeitseinsatz nicht zurückgebracht worden. Die Offiziere haben dann die Gefangenen in Formation antreten lassen und haben gesagt, ein von euch hat die Schaufel gestohlen. Sie haben in gebrochenem Englisch verlangt, der Verantwortliche müsse sofort vortreten. Falls der nicht vortretet, bringen wir einen Gefangenen nach dem anderen um. Wir fangen vorne links an. Der die Schaufel genommen hat, soll jetzt sofort führen kommen. Und wenn der nicht sofort führen kommt, dann fangen wir vorne an. Peng, peng, peng. Ein um den anderen. Ein schottischer Soldat ist aus der Reihe gestanden, führen gekommen, hat eine Achtstellung gemacht und hat gesagt, er sei der, der die Schaufel gestohlen hat. Der wachhabende Japaner hat daraufhin den Mann eigenhändig zu Tod geprügelt. Der nicht verschossen hat, ihn zu Tod prügelt. Mit einem Prügel wie ein Hund. Wo die Wache schließlich erschöpft, wo der Wachmann erschöpft und der Gefangene tot war, haben die Alliierten, die Gefangenen, ihren Kameraden genommen, haben ihn zurück zum Camp gedreht und dort sind die Schaufeln nochmals gezählt worden. Und rausgekommen ist, dass keine Schaufel gefehlt hat. Der wachhabende Offizier hat sich verzählt beim ersten Mal. Wer macht so etwas? Wer ist bereit, die Strafe für etwas auf sich zu nehmen, was er nicht gemacht hat? Ich kenne einen, Jesus. Jesaja 53 heisst von ihm, der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Gott hat seinen Sohn behandelt, wie er uns als Menschen müsste behandeln, die schuldig sind. Er hat seine Abigail, Gott hat seine Abigail behandelt wie einen Nabal. Jesus hat das Leben geführt, wo du nicht kannst leben. Er hat die Strafe getragen, die du nicht kannst tragen, damit du eine Hoffnung bekommst, die unwiderstehlich ist. Und sein Opfer, das Opfer von Jesus, stellt ganz grosse Frage an uns. Wenn wir so viel Güte erlebt haben, wenn wir so viel Schönheit erlebt haben, wenn mit in der Wüste eine Person zwischen mich und Gott tritt, wer bin ich, dass ich anderen Liebe und Versöhnung verweigere? Das ist eine ganz wichtige Frage, ihr Lieben. Sie kommt immer wieder vor in der Bibel. Ich mag mich heute noch erinnern, wie der Gust, mein Pastor, mir mal gesagt hat, den Satz habe ich nie vergessen, wie er mir gesagt hat, wer Gnade erlebt hat, wird gnädig. Nochmal, wer Gnade erlebt hat, wird gnädig. Wir, die so viel Güte und Gnade erlebt haben, wie können wir sagen, ich verweigere jemandem Gnade und Barmherzigkeit? Der Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind wir schuldig, auch einander zu lieben. Vielleicht findest du es schwierig, den Nabal in deinem Leben auszuhalten. Vielleicht sagst du, da fällt mir so schwer, den Nabal auszuhalten. Dann mache ich dir Mut. Mach da, was der David gemacht hat. Hör auf deinen Nabal zu schauen. Schau stattdessen auf Jesus. Schau auf deine Abigail. Schau auf den, der zwischen dich und den anderen hineintritt. Der Paulus sagt im Römerbrief, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwind das Böse mit dem Guten. Ein Gefangener kann ein ganzes Gefangenenlager verändern. Ein Abigail kann eine Familie retten. Und unter all denen, vielleicht Nabals, die dich umgehen, sei du derjenige, der Geist der Abigail, der die Haltung von Jesus weitergibt. Sei du der Versöhner. Reicht die Hände. Bring Menschen zusammen. Ich mache dir Mut dazu. Dort, wo du das machst, bin ich überzeugt, wirst du staunen, was passiert. Dort, wo du der Friedensstifter wirst, wo du vielleicht Menschen kannst zusammenführen, so wie die Abigail das gemacht hat und so wie Jesus das für dich gemacht hat. Für dich, damit du mit deinem Gott wieder kannst zusammen sein. Amen. Wir feiern ja heute Abendmahl. Und im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus sich zwischen uns und Gott gestellt hat. Und anders als wir uns das vielleicht wünschen würden, wenn wir so Geschichten lesen, vergleichen wir uns ja sehr oft, identifizieren wir uns ja sehr oft und schnell mit dem David. Und nicht mit dem Nabal. Aber anders als wir uns das vielleicht wünschen würden, ist es so, dass wir aus Gottes Sicht nicht der David sind in dieser Geschichte, sondern wir sind der Nabal. Voll von Schuld, voll von Sünde, voll von Fehlern, voll von Sachen, die nicht stimmen. Und trotzdem kommt Jesus in unser Leben hinein und tritt zwischen uns und Gott. Anders als der David in der Geschichte hat Gott einen berechtigten Grund, zornig auf uns zu sein. Und anders als bei der Abigail hat Jesus nicht einfach einmal schnell ein Essen gekostet, damit er sich zwischen uns und Gott stellen kann, sondern es hat sein Leben gekostet. Wir erinnern uns im Abend mal daran, wenn wir das Brot brechen, wenn wir das Brot essen, Jesus hat sein Leben ganz brutal zerbrechen lassen. Ganz brutal abeinander kaputt machen lassen. Und der Traubensaft erinnert uns daran, dass Jesus mit seinem Blut zahlt hat für das, wo wir nie dafür zahlen könnten. Abendmahl erinnert uns daran, Jesus hat alles gegeben, damit ich kann Gnade erleben kann. Aber wir feiern Abendmahl nicht allein. Wir feiern Abendmahl immer miteinander. Und dass wir es gemeinsam feiern, erinnert uns daran, dass Jesus eben nicht nur für mich gestorben ist. Er ist auch für den links und rechts von dir gestorben. Er ist sogar für den gestorben, der unter Umständen heute Morgen da ist, wo du sagst, der ist mir ein Nabal. Der ist mir ein Nabal. Ich tue dem so viel Gutes, ich bemühe mich immer wieder und der kommt mir immer wieder schräg. Grüßt mich nicht, ist hässig auf mich, ich weiß nicht einmal warum. Macht mich vielleicht noch schlecht bei anderen. Auch für den hat Jesus sein Leben lassen, ja. Und genauso wie Jesus sagt, mein Lieb und mein Blut habe ich hingegeben für dich. Genauso sagt der gleiche Jesus da auch für den anderen. Darum feiern wir Abendmahl miteinander. Lasst uns in dem Bewusstsein Abendmahl feiern. Wir wollen es heute so machen, dass wir Brot und Traubensaft nicht durch die Reihe gehen, sondern wir wollen euch einladen, heute Morgen, dass ihr führen kommt. Dass ihr führen kommt an die zwei Tischli und dass ihr führen kommt und an diesen Tisch Abendmahl feiert. Ich mache euch auch Mut. Nehmt euch nicht einfach selber, bedient euch nicht einfach selber, sondern tünt euch gegenseitig Brot und Traubensaft reichen. Tünt euch da reichen. Vielleicht steht gerade einer neben dir, wo du sagst, dem will ich es lieber nicht, will ich es lieber einem anderen geben. Nein. Gib ihm's. Es gilt ihm, weil es von Jesus her gilt. Und sieh du den, der ihm es vielleicht gerade anhebt und sagt, als Zeichen der Versöhnung, auch dir soll das gelten. Das Lobpreisteam wird uns in eine Zeit der Anbetung drin leiten. Wir werden Lieder singen. Und wir machen das Organisatorische so, dass wir das bitte, dass wir hinten anfangen, die zuhinterst sitzen, dass ihr bitte im Mittelgang vorkommt, Abendmahl nehmt und dann auf dieser Seite wieder hinten geht. Wir probieren da einfach einmal aus heute Morgen, wie das da funktioniert. Vielleicht gibt es ein riesen Durcheinander. Das kann sein. Dann denkt ein bisschen an die vielen Schöfe in der Wüste beim David. Da ist auch nicht alles geordnet zu und her gegangen. Aber lasst uns Abend mal einfach in diesem Bewusstsein feiern. Da gibt es einen Christus, der sich zwischen mich und Gott gestellt hat. Der versöhnliche Worte spricht, bis heute. So wie sich Abigail zwischen den David und den Nabal gestellt hat.